freue mich riesig, hier dabei sein zu dürfen, um zu sprechen über, wenn mein Gehirn nur sprechen könnte. Könnte es das, werden viele Fragen beantwortet. Wie beispielsweise, gibt es einen freien Willen oder gibt es keinen freien Willen? Wir könnten es einfach nur fragen, wir können es aber nicht, wir müssen forschen. Es gibt uns sozusagen Forschungsrecht in dem Zusammenhang. Schauen wir gleich auf das Objekt unserer Begierde, das menschliche Gehirn. Wir sind alle sehr vertraut mit Arealen wie dem Wernicke-Areal, dem Broca-Areal, längst erkannte kortikale Strukturen, die Sprachfunktion haben. In weiterer Folge sind dann weitere Strukturen im Zusammenhang mit Sprachfunktion dazu addiert worden. Wir sprechen heute von Extended Wernicke und Broca-Arealen, ja sogar subkortikale Strukturen wie die Basalganglien sind mittlerweile dabei bei den neuroanatomischen, funktional neuroanatomischen Strukturen, wenn es um Sprache geht im menschlichen Gehirn. Was wir natürlich sehen an solchen Abbildungen, welche Strukturen genau auch immer Sprachfunktionen zugeschrieben bekommen, es bleibt sehr, sehr viel Kortikales und auch Subkortikales über, was nichts mit Sprachfunktion zu tun hat. Und in konzeptueller Weise handelt mein Vortrag genau von dieser Tatsache. Es geht also im weitesten Sinne darum, wenn sprachlich formuliertes Denken von anderen Gehirnaktivitäten abweicht sozusagen. In anderen Worten ausgedrückt, Unterschiede zwischen subjektiven und objektiven Daten. Sehr viel in der Forschung passiert über Befragung und es hat sich anhand eigener Forschung sehr, sehr intensiv herausgestellt, dass Menschen nicht immer das tun, was sie sagen. Die Lösung des Problems ist natürlich, und wir tun das alle, objektive Messverfahren einzusetzen. Es hat sich auch herausgestellt als Ergebnis, dass vor allem dieses Problem im Zusammenhang mit affektiver Informationsverarbeitung vorhanden ist und nicht so sehr im Zusammenhang mit kognitiver. Ich sage gleich an dieser Stelle, mein konzeptueller Ansatz ist ein sehr neurobiologischer. Aus neurobiologischer Sicht trennen wir sehr, sehr strikt zwischen affektiver Informationsverarbeitung und kognitiver Informationsverarbeitung. Was erwartet uns im Konkreten? Und die folgende Liste mag in erster Linie etwas vermessen scheinen, weil sie relativ triviale Fragen beinhaltet und dieser Raum voller hochgebildeter Akademiker ist. Dennoch sind es oft die einfachen Dinge, die uns weiterhelfen. Wir fangen nämlich an mit der Frage, warum haben wir überhaupt einen Kopf? Wir gehen dann weiter über zur Frage, was ist die Funktion des Gehirns? Oft einmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, weil man sich im Detail verliert, wenn man sich mit dem menschlichen Gehirn beschäftigt. Können wir unserer Wahrnehmung trauen? Wird in weiterer Folge bearbeitet. Dann werde ich doch ein paar Daten herzeigen. Selbstverständlich, obwohl der Vortrag grundsätzlich konzeptueller Natur ist. Und am Ende werde ich Professor Lüderdeke natürlich alles Gute zum Geburtstag wünschen. Okay, warum haben wir überhaupt einen Kopf? Die Antwort ist eigentlich relativ einfach mit einem Wort zu geben, aufgrund der sogenannten Zephalisation. Vermutlich werden die meisten in diesem Raum wissen, worum es hier handelt. Es ist ein Wort aus der Evolutionstheorie. Und wir fangen unsere Geschichte an mit einem Polypen, der an ein Substrat gebunden ist. Er kann sich nicht fortbewegen. Er hat Sinnesorgane, die mehr oder weniger gleichmäßig verteilt über die ganze Körperoberfläche sich befinden und die in Verbindung stehen mit einem diffusen Nervennetz. Es gibt noch kein Gehirn in einem solchen Organismus. In weiterer Folge, und wir machen jetzt einen großen Sprung, haben Organismen dann durch Flimmerhärchen, durch ausgebildete Gliedmaßen die Möglichkeit zur Lokomotion bekommen. Sie konnten sich fortbewegen, von A nach B. Sie haben sich vom Substrat gelöst und konnten sich plötzlich fortbewegen. Man nennt dann diese Organismen bilaterale Organismen, weil sie plötzlich ein Vorderende, ein Hinterende, ein Oben, ein Unten, ein Links und ein Rechts bekommen haben. In weiterer Folge, und das ist auch ein sehr entscheidender Schritt, sind dann bei solchen bilateralen Lebewesen die Sinnesorgane nach vorne gewandert, ans Vorderende gewandert. Das ist, wie gesagt, ein sehr, sehr neurobiologischer, evolutionstheoretischer Ansatz. Es macht Sinn, dass Sinnesorgane am Vorderende zu liegen kommen, weil das Vorderende natürlich eines bilateralen Organismus jener Körperteil ist, der einer neuen Umgebung als erstes entgegentritt und Sinnesorgane nun mal die Aufgabe haben, das Nervensystem mit Informationen zu füttern. Man kann sich das schwierig vorstellen, ich zeige aber dann in weiterer Folge einen rezenten Fisch, der sehr, sehr interessant aussieht. Jetzt braucht man nur mehr ein Säugetier draus zu machen, es aufstehen lassen. Und um das Gehirn, welches sich in der Nähe dieser wichtigen vorderen Sinnesorgane angesammelt hat, durch einen Knochen zu schützen. Und schon haben wir die Zephalisation erklärt. Das ist also eine sehr, sehr kurze, prägnante evolutionstheoretische Geschichte, warum wir überhaupt einen Kopf haben und sich im Kopf das Gehirn befindet und da auch sehr wichtige Sinnesorgane zu liegen gekommen sind. Ich habe es vorher erwähnt, dass es oft schwierig ist, im Rahmen evolutionstheoretischer Gedanken sich gewisse Schritte vorzustellen. Und ich habe erwähnt, dass Sinnesorgane gewandert sind. Nun, das sehen wir auch in der Ontogenese von rezenten Lebewesen wie dieser Flunder. Das ist eine Zeichnung einer Flunder und Sie sehen, dass auf einer Seite beide Augen zu liegen gekommen sind. Ich habe auch ein echtes Bild einer Flunder mitgebracht. Die Geschichte ist diese, dass dieser Fisch in ganz jungen Jahren am Anfang schwimmt wie ein normaler Fisch und links und rechts ein Auge hat. Aber im Zuge der weiteren Entwicklung dreht er sich um 90 Grad und grundelt am Boden herum. Das macht das Auge unten natürlich sinnlos, es wandert auf die andere Seite. Man sieht, dass der Mund eigentlich nicht gedreht ist, vielleicht nur ein bisschen. Der Evolutionsdruck war hier nicht so groß, weil der Fisch kann so fressen und so fressen. Aber ein Auge unten macht überhaupt keinen Sinn mehr. Also dieses Beispiel habe ich nur mitgebracht, um zu zeigen, dass solche Dinge wie wandernde Sinnesorgane Tatsache sind. Wir kehren zurück zu unseren Organismen und zur Geschichte der Zephalisation und haben nun einen Punkt herausgearbeitet, den es festzuhalten gilt, eine wichtige Take-Home-Message sozusagen. Es war Fortbewegung, also Lokomotion. Das war der Evolutionsdruck, der eigentlich zur Bildung des Gehirns geführt hat, aus evolutionstheoretischer, neurobiologischer Sicht. Man kann diese Idee vielleicht auch hernehmen, um zu erklären, warum sich zu bewegen generell so wichtig ist auch. Also nicht nur für die Muskeln, für den Knochen- und Skelettapparat und den Muskelapparat, sondern auch fürs Gehirn natürlich, weil es dadurch entstanden ist. Die nächste Frage, die wir zu klären versuchen, was ist die Funktion unseres Gehirns? Ich habe mir lange überlegt, ob ich diese Frage stellen soll in diesem Publikum. Ich würde sie auch gern stellen. Ich wäre höchst interessiert an den Antworten. Die müssen kurz und prägnant sein. Ich werde aber anfangen, ich wage es, mit einem anderen Organ, mit einem Herzen. Die Funktion des Herzens ist es, chemische Substanzen an Körperbereiche zu bringen, indem es Blut pumpt. Die Funktion der Lungen ist es, Energie bereitzustellen, indem sie Sauerstoff aus der Luft entziehen. Jetzt versuchen wir dieses biologische Denken auf das Gehirn anzuwenden und kommen unweigerlich zum Schluss, dass es angepasstes Verhalten produziert. Wenn man also ganz viele Schritte zurückgeht und sich die Frage beantwortet, es hat mich 20 Jahre meiner Karriere gekostet ungefähr, um diese kurze, prägnante Antwort final zu akzeptieren. Es produziert angepasstes Verhalten, indem es Informationen verarbeitet. Full stop. Das ist für mich im Moment die Sichtweise, wenn mich jemand fragt, was tut das Gehirn, das ist es, was es macht. Wir bewegen uns also fort mit unserem Gehirn in unserem Kopf und diese kontinuierlichen Veränderungen, denen wir ausgesetzt sind, innerhalb und außerhalb des Körpers, wichtig auch innerhalb des Körpers natürlich, wenn wir Nahrung zu uns nehmen, dann verdauen wir diese Nahrung, das verändert die innere Umgebung, wenn wir uns bewegen, das verändert die äußere Umgebung. Und all diese Informationen werden über die Sinnesorgane in das Nervensystem eingefüttert, um angepasstes Verhalten zu produzieren. Während wir uns also verhalten, verändert sich die Außen- und Innenwelt. Sinnesorgane beliefern das zentrale Nervensystem mit Information. Diese Information wird vom Gehirn verarbeitet, um neu angepasstes Verhalten zu produzieren. Entscheidenderweise sei hier an der Stelle erwähnt, dass Information sowohl affektive als auch kognitive Aspekte hat. Das ist auch nicht in jeder Gesellschaft gleich wahrgenommen. Ich betone erneut, das ist ein neurobiologischer Ansatz, diese zwei Informationsverarbeitungswege zu separieren und als getrennt zu verstehen. Was können wir unter Affektiv uns vorstellen? Affektive Informationsaspekte sind in Wahrheit einfachst als Antworten von Wie-Fragen zu verstehen. Ich möchte einen Hund als Beispiel erwähnen. Wie ist ein Hund, dem ich begegne? Er ist entweder aggressiv und das sagt mir, ich sollte nicht auf ihn zugehen, ich kann ihn nicht streicheln, oder er ist einfach freundlich und nett. Das bedeutet, ich kann auf ihn zugehen, er ist ein freundlicher Hund. Wie-Fragen sind also Auslöser für affektive Informationsverarbeitung. Wir haben dann im Gegensatz dazu kognitive Aspekte eines jeden Reizes. Jeder Reiz, der verarbeitet wird, hat sowohl kognitive als auch Affekte, also affektive Aspekte. Was können wir uns unter den kognitiven Aspekten vorstellen? Das sind Antworten auf Was-Fragen. Was ist es denn für ein Hund? Ist es ein Pudel? Ist es ein Terrier? Was ist es für ein Hund? Natürlich, und jetzt kommt wieder die Neurobiologie ins Spiel, sind affektive Verarbeitungsinhalte fürs nackte Überleben viel entscheidender als kognitive Inhalte. Es ist viel wichtiger für einen Organismus, potenzielle Gefahr vermeiden zu können, als etwas Positives genießen zu können. Deswegen sind wir auch ständig mit einem Negativity Bias konfrontiert, ziemlich egal in welcher Hinsicht wir das Gehirn beforschen. Es gibt einen ausgeprägten Negativity Bias. Wir schauen uns jetzt diese Trennung von affektiv und kognitiv in einem einfachen Gehirnmodell noch einmal an. Und ich sage es gleich voraus, ich möchte gerne heute die Gelegenheit nutzen, ein persönlich sehr neues, akutes Emotionsmodell vorstellen zu dürfen. Das mache ich dann anhand dieses einfachen Hirnmodells. Wir haben hier einfach ein Stammhirn ganz einfach abgebildet und wir merken an, dass es, was ich hier gerne tun, Verhalten generieren kann. Also Stammhirn alleine ist bereits in der Lage, Verhalten zu generieren. Nur ist es nicht sehr angepasst. Ich setze eine zweite Schale auf das Stammhirn drauf und nenne es das limbische System. Das limbische System hat einen affektiven Einfluss und produziert somit affektiv oder affektbasiertes Tunverhalten. Als letzter Schritt, allen sehr, sehr bekannt, kommt der Neokortex drauf, die dritte Schale, und diese neuronale Struktur macht mehr oder weniger einen kognitiven Einfluss aus und produziert kognitionbasiertes Tunverhalten. Wir können auch auf eine Altersspanne blicken und was auch jeder hier im Raum kennt, sowohl Kinder als auch ältere Menschen zeigen ein eher affektbasiertes Verhalten. Und in einer gewissen jahrzehntelangen Spanne dazwischen hat die Kognition Monitoring-Funktion und überreitet im Normalfall sozusagen diesen rohen Affekt, wenn es um Tunverhalten geht. Jetzt komme ich zu meinem Emotionsmodell. Ich habe es angekündigt, ich würde gerne dieses Hirnmodell nutzen, um das Wallersche Emotionsmodell sozusagen vorzustellen. Das Problem mit Emotion ist ein sehr altes. Emotion ist in vielen Munden zu Hause, in vielen Disziplinen, und dennoch kann es keiner vernünftig definieren. In meiner Vorstellung wird der Begriff so verwendet, als ob man die Räder eines Autos Auto nennt. Man nennt den Motor eines Autos Auto, man nennt das Auto Auto und sogar Fahren nennt man Auto. So wird ungefähr der Begriff Emotion in der Literatur verwendet und ich finde, es ist an der Zeit, mit einem neuen Modell an die Gesellschaft heranzutreten. Ich nutze jetzt also dieses einfache Hirnmodell und stelle meine Vorstellung von Emotion vor. Das fängt an mit körperlichen Reaktionen. Das limbische System, welches ja den Thalamus, Hypothalamus, Hirnanhangdrüse und so weiter beinhaltet, kann bei überschwelliger Reaktion zu körperlichen Reaktionen führen. Ausschüttung von Neurotransmittersubstanzen, Hormonen in die Blutbahn. Wir kennen diese Geschichte. Wenn ein Organismus nun einen Neokortex hat, dann ist dieser Organismus in der Lage, daraus ein Gefühl zu machen. Und ich kann jetzt auch gerne schon vorwegnehmen, Angst in meiner Welt ist keine Emotion, Angst ist ein Gefühl. Das sage ich einfach nur mal so in den Raum hinein, Sie können das gerne mit Hause nehmen und nach Hause nehmen und selber darüber nachdenken. Jetzt kommen wir zum ersten Mal so weit, dass ich das Wort Emotion ins Spiel bringe. Emotion ist für mich nichts anderes als ein Verhaltensoutput. Deswegen unterscheide ich auch zwischen Tunverhalten und Emotionsverhalten. Kommen tut das Wort von emovere, das heißt herausbewegen, es ist Motion drinnen, also Motion, das bedeutet Bewegung. Und in diesem Modell dient es sozusagen dazu, überschwellige affektive Informationsverarbeitung aus dem limbischen System unter eventueller Generierung von Gefühlen, wenn es einen Neokortex gibt, diese Verarbeitungsoutputs quasi zu kommunizieren, anderen Individuen der gleichen Art. Und deswegen ist für mich Emotion Verhaltensoutput und nicht Informationsverarbeitung selbst. Und das fängt auch an im Bereich des limbischen Systems. Und es steht hier oben links geschrieben, unwillentlich Emotionsverhalten. Das heißt, das wäre zum Beispiel so etwas wie Micro-Expressions, haben wir alle schon gehört, automatische Gesichtsausdrucksveränderungen als Antwort auf affektive Informationsverarbeitung. Es gibt aber auch die Möglichkeit, bei uns Menschen zumindest, dass wir willentliches Emotionsverhalten an den Tag legen können, da wir einen Neokortex haben. Was bedeutet das? Ich spiele Tennis gegen einen Gegner, ich verliere das Match. Tief drinnen, mein roher Affekt ist sehr verärgert, ist wütend, ist zornig. Dennoch kann ich meinem Gegner mit einem freundlichen Gesicht begegnen und mich bedanken für das tolle Spiel. Das wäre ein willentliches Emotionsverhalten und wir benutzen diese Strategie jeden Tag. Okay, zusammenfassend, was das Emotionsmodell anbelangt, möchte ich dieses kleine Kästchen noch zur Verfügung stellen. Es entspricht dem Titel, übersetzt aus dem Englischen, einer vor kurzem angenommenen Arbeit, die ich verfasst habe. Es ist eigentlich ein Buchkapitel geworden. Es ist konzeptionell eben nicht auf Basis empirischer Untersuchungen. Affektive Verarbeitung steuert unser Tun und Emotionen kommunizieren Gefühle. Im Englischen heißt es, Affective Processing guides behavior and emotions communicate feelings. Als Idee, als neue Idee, vielleicht innovative Idee, wie man die Worte Gefühl, Emotion und Affektiv optimalerweise zur Anwendung bringen kann. So, nun kommen wir zum dritten Teil. Können wir unserer Wahrnehmung trauen? Ich zeige Ihnen jetzt einige optische Illusionen. Die meisten werden Sie schon kennen. Vielleicht ist aber die eine oder andere dabei, die mehr beeindruckt als alles andere, was Sie bisher gesehen haben. Ich fange an mit diesen einfachen Linien, ist wahrscheinlich bekannt. Wir kommen nicht umhin, diese eigentlich parallelen Linien diagonal wahrzunehmen. Wir kommen nicht umhin, obwohl, wenn ich dickere, dunkle Linien über diese waagerechten Linien lege, uns eher verdeutlicht wird, die sind tatsächlich parallel. Wenn ich wieder ein paar wegnehme, kommen wir nicht umhin, wir sehen sie diagonal. Keine Chance. Als nächste Illusion möchte ich dieses Schachbrettmuster zeigen. Das Feld mit dem Buchstaben B scheint heller als das Feld mit dem Buchstaben A. Wenn ich einen grauen Balken mit der Grauschattierung des Feldes A runterziehen lasse, dann stellen wir fest, es ist genau die gleiche Graustufe. Wir sehen Bewegung, wo keine Bewegung ist. Blicken Sie auf den kleinen schwarzen Punkt in der Mitte. Ich ändere nur die Größe dieses Bildes. Ich kann es noch einmal machen. Die Kreise fangen sich an, gegenseitig gegeneinander zu drehen. Man kommt nicht umhin, hier Bewegung zu sehen, obwohl keine Bewegung da ist. Schauen Sie sich diesen schwarzen Fleck in der Mitte an, ein paar Sekunden. Ich werde dieses Bild in wenigen Sekunden austauschen durch ein Graustufenbild und Sie werden Farben sehen, wo keine Farben sind. Sie sehen grüne Bäume für ein paar Sekunden, bis sie dann wieder weg sind. Ich kann noch einmal zurückgehen. Schauen Sie auf den schwarzen Punkt. 5, 4, 3, 2, 1, los geht's. Für ein paar Sekunden sieht man Farbe, wo keine Farbe ist. Das ist nun etwas, was Ihr Leben verändern könnte. Ich möchte gern dieses Video abspielen lassen. Aus hübschen Gesichtern werden hässliche. Schauen Sie auf das Fadenkreuz und schauen Sie, was passiert mit den Gesichtern links und rechts. Es sind immer Schauspieler abgebildet. In nur wenigen Sekunden werden Sie feststellen, dass die wie Aliens ausschauen, ganz entfremdet, große Stirnen, große Augen, richtig? Schauen Sie auf die Seite, um zu merken, das sind ganz normale Gesichterbilder. Für mich eine der beeindruckendsten Täuschungen, denen ich bisher in meinem Leben begegnet bin, sehr, sehr eye-opening, wie englisch sprechende Leute zu sagen pflegen. Es müsste gleich zu Ende sein. Ich hoffe, es hat funktioniert. Okay, das nennt sich Flashed Face Distortion Effect. Das hat ein Dissertant zufällig gefunden im Rahmen seiner Dissertationsaktivitäten. Dieses ist das letzte, das hat es sogar bis in die Nachrichten geschafft. Ich glaube, es war irgendwo in der ZIP zweimal dabei, dieses Kleid, wo über 10.000 Leute gefragt worden sind, welche Farben hat dieses Kleid. Und es gab eine Fraktion, die gemeint hat, das ist weiß und gold. Und andere Leute haben gemeint, nein, das ist blau und schwarz. Genau, waren ungefähr 40% der Meinung, hier ein gold-weißes Kleid zu sehen und 60% waren der Meinung, das Kleid ist blau und schwarz. Der gleiche Reiz, die gleiche Spezies, Homo sapiens, sapiens und dennoch unterschiedliche Wahrnehmungen. Finde ich auch sehr augenöffnend. In Wahrheit, hier sind nur ein paar der echten Farben quasi dargestellt und das menschliche Gehirn kann daraus verschiedene Wahrnehmungen machen. Am Ende steht also die So-What-Frage, können wir der Wahrnehmung, unserer eigenen Wahrnehmung wirklich trauen? Warum schauen wir uns das Ganze an? Meine Antwort auf diese Frage lautet ganz klar, nein, wir können unserer Wahrnehmung nicht trauen. Wahrnehmung ist immer ein Konstrukt. Wahrnehmung konstruiert etwas, was unter Umständen so nicht existiert. Wahrnehmung ist auch, in der Psychologie zumindest, und ich folge dieser Sichtweise per Definition immer bewusst. Also das Gehirn macht es der Unterschied zwischen Sensation and Perception, also Sensation, Empfindung und dann Wahrnehmung. Wahrnehmung produziert etwas, was nicht unbedingt existent sein muss. Und dennoch, und das ist hier the crucial point, als Take-Home-Message, für unser Bewusstsein ist es die Wahrheit. Und anhand dieser optischen Illusionen, finde ich, kann man das sehr, sehr schön demonstrieren. Das heißt, mit anderen Worten, um jetzt ein bisschen eine Anwendung ins Spiel zu bringen, mit einer Befragung, und jetzt spreche ich mehr von psychologischer Seite, mit einer Befragung kommt man oft nicht ans Ziel. Selbst wenn man jemanden fragt, wie geht's dir denn heute? Natürlich kriegt man eine Antwort. Aber die Antwort kann unter Umständen weit weg von der Wahrheit sein. Genauso weit weg, wie wenn ich Fragen stelle im Market Research Bereich, gefällt Ihnen ein Samsung Galaxy Phone besser oder ein iPhone von Apple? Sie ticken irgendeine Box, das kann weit weg sein von der Wahrheit, wie Ihr Gehirn, wie Ihr Nervensystem eigentlich tatsächlich auf diese Produkte reagiert. Das heißt, die Lösung des Problems ist, wir müssen objektive Messverfahren zum Einsatz bringen. Und das tun wir ja auch alle. Aber es gibt Disziplinen, zum Beispiel im Marketingbereich, auch großartig in der Psychologie selber, wo dies noch nicht der Fall ist. So, nun kommen wir zu dem Punkt, wo ich doch gerne ein paar Daten zeigen möchte. Und ich fange an mit Daten zum Thema nicht bewusstes Wortgedächtnis. Es ist eine schon vor 20 Jahren publizierte Studie. Ich zeige sie deswegen gerne her, weil wir sie in Nature unterbringen konnten, was natürlich jedermann gerne macht. Und es sind EEG-Daten, also ich zeige ereigniskorrelierte Potenziale. Wir schauen zuerst frontal lokalisierte ereigniskorrelierte Potenziale an. Wir sehen hier unten quasi drei verschiedene Bedingungen, die wir hier vergleichen. Wir konzentrieren uns auf die strichlierte rote Linie und die dicke blaue Linie, also Misses und Correct Rejections. Das sind Bedingungen aus einem Wortwiedererkennungsparadigma. Misses sind wiederholte Wörter, die nicht als Wiederholungen erkannt werden konnten und Correct Rejections sind richtig als neu eingestufte Wörter. Und wir sehen anhand der frontalen ereigniskorrelierten Potenziale, dass Misses und Correct Rejections eigentlich sehr vergleichbare Hirnaktivitäten ausgelöst haben. Und beide unterscheiden sich von den Hits. Hits sind korrekt als alt wiedererkannte Wörter. Wir können also zusammenfassen, dass frontal im Gehirn durch diese EEG-Daten unterstützt, das bewusste Verhalten, die bewusste Entscheidung wiedergespiegelt wird, die in beiden Fällen, Miss und Correct Rejection, die gleiche war. Ich glaube, ich habe dieses Wort vorher nicht gesehen. Richtig ist diese Antwort allerdings nur für Correct Rejections, nicht für Misses. Das sind eigentlich schon einmal präsentierte Wörter. Schauen wir uns posterior parietale Lokalisationen an, die gleichen ereigniskorrelierten Potenziale zu den gleichen Bedingungen. Hier stellen wir fest, dass egal, ob ein Wort richtig wiedererkannt wurde oder nicht, hier spiegelt sich die Natur des Wortes, nämlich es war schon einmal da wieder. Hits und Misses überlagern sich in den ereigniskorrelierten Potenzialen. Wir haben dann also daraus interpretiert, dass frontal das EEG eher bewusste Entscheidungen abbildet und parietal bildet das EEG die Wahrheit ab, die wahre Natur der Wörter. Sie sind schon einmal dem Gehirn ausgesetzt gewesen. Und diesen Effekt haben wir dann als nicht bewusstes Wortgedächtnis beschrieben, zeitlich zwischen 300 und 500 Millisekunden. Und wir konnten das eben als Letter to Nature publizieren. Was wäre ein Professor Lüder Deke Symposium ohne diese drei Buchstaben? MEG, Magnetenzephalographie. Ich habe auch ein paar Bilder ausgegraben aus alten Quellen. Das ist der Bauteil 86, auch Isolierpavillon genannt. Und hier im unteren Souterrain, das ist die eine Seite, im unteren Souterrainbereich war das MEG sozusagen lokalisiert. In einem Nebenraum gab es auch einen Tischtennistisch. Und zusammen mit Ross Cunningham und anderen Kollegen haben wir sehr oft Tischtennis gespielt. So eine sehr angenehme Abwechslung zur Forschungstätigkeit. Das nächste Bild zeigt das Gebäude von der anderen Seite. Hier ist der Eingang. Wo sind wir hier? Hier war der Eingang, hier verdeckt durch diese Lüftungssäule. Und dann ist man die Stiegen runtergegangen und unten hat man dann dieses wunderbare Labor betreten dürfen. Wir sehen hier ein Olfaktometer vor der MEG-Kammer stehen. Dieses Gerät konnten wir uns anschaffen durch ein bewilligtes FWF-Projekt. Es ist der Rolls-Royce unter den Olfaktometern damals gewesen. Und damit haben wir im MEG, hier sieht man rein in die MEG-Kammer von CTF Systems, 143 Kanäle, Sensoren, ein Traumgerät, habe ich sehr, sehr viel verwendet, dieses Gerät, und unter anderem eben im Zusammenhang mit Riechforschung. Und ich möchte jetzt auch ein paar Riechdaten herzeigen, MEG-Daten, die wir da drinnen produziert haben in diesem Labor. Wir schauen uns MEG-Maps an, also Magnetfeldverteilungen, im Zusammenhang mit Duftstoffen, die wir an der Schwelle zur bewussten Wahrnehmung präsentiert haben, mit diesem Olfaktometer. Wir sehen hier auf der linken Seite die spezielle Magnetfeldverteilung von den Teilnehmern, die den Duftstoff bewusst wahrgenommen haben. Und auf der rechten Seite die mittleren Magnetfeldverteilung von denjenigen, die den Duftstoff nicht bewusst wahrgenommen haben. Wir sehen in beiden Fällen relativ vergleichbare Magnetfeldverteilungen und auch statistisch gab es hier keinen Unterschied. Wenn wir allerdings ein bisschen später schauen, wir sind hier bei 200 bis 500 Millisekunden Poststimulus. Wenn wir zwischen 600 und 900 Millisekunden uns die Sache anschauen, sehen wir eine weitere Aktivierungskomponente bei den Leuten, die den Duftstoff bewusst wahrgenommen haben. Diese Komponente fehlt völlig bei den Menschen, die den Duftstoff nicht bewusst wahrgenommen haben. Und wir haben daraus natürlich eine Geschichte gemacht und interpretiert, dass Duftstoffe auch dann im Gehirn verarbeitet werden, wenn sie nicht bewusst wahrgenommen werden. Wir haben diese Arbeit publiziert in Cognitive Brain Research. Das folgende Dia zeigt Arbeiten, die sowohl meinen Namen als auch den Namen Lüder Deke beinhalten. Und ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei dir, lieber Lüder, bedanken für die ein ganzes Jahrzehnt lange, sehr, sehr fruchtbare, unterstützende Zusammenarbeit. Vielen herzlichen Dank. Das war noch nicht das Ende meines Vortrags. Nein. Ich möchte, bevor ich zum Ende meines Vortrags komme, noch eine Methode vorstellen, die vielleicht doch nicht jeder kennt. Die Methode nennt sich Schreckreflexmodulation. Was bedeutet Schreckreflexmodulation?
Schreckreflex
ist sicher allen ein Begriff. Durch einen lauten akustischen Knall, einen Pistolenschuss, erschreckt man sich. Eine reflektorische Antwort, Muskelkontraktionen, in anderen Worten ausgedrückt. Und was ich erklären möchte, ist dieser modulatorische Aspekt, weil das macht Schreckreflexmodulation aus. Im Experiment sieht das so aus, dass man mit EMG, also Elektromyographie, Muskelpotentialschwankungen des Musculus orbicularis oculi ableitet, der natürlich einen Lidschlussreflex produziert. Man quantifiziert mit EMG-Elektroden quasi Lidschlussreflexgrad, wenn man so möchte. Als Antwort auf einen lauten akustischen Reiz, der mit Kopfhörern quasi einer Testperson zum Hören präsentiert bekommt. Der akustische Reiz ist nichts anderes als weißes Rauschen, 50 Millisekunden lang, aber mit einem Soundpressure-Level von ungefähr 110 Dezibel. Also das ist ein bisschen wie ein Pistolenschuss. Man zuckt so zusammen und man macht einen Zwinkerer. Und den Zwinkerer, den zeichnet man mit EMG auf. Und man kann natürlich quantifizieren. Wenn wir diesen auf einer Y-Achse auftragen und auf der X-Achse nun verschiedene Bedingungen verwenden in einem Experiment, die das Gehirn des Testpersons einmal einer negativen und ein anderes Mal einer positiven Situation aussetzt, dann stellen wir diesen modulatorischen Effekt fest. Verarbeitet ein Gehirn, während es gerade erschreckt wird durch diesen Reiz, eine negative Reizumgebung, dann ist der Lidschlussreflex verstärkt. Verarbeitet das Gehirn im Moment des Erschrecktwerdens einen positiven Reiz oder eine ganze Reizumgebung, dann ist dieser Schreckreflex reduziert. Es ist so einfach, wie es klingt. Es gibt diese direkte Korrelation, wurde bereits in den 80er Jahren gefunden, in den 30er Jahren davor schon bei Ratten entdeckt, in den 80er Jahren bei Menschen. Und meiner Meinung nach viel zu wenig angewandt. Ich verwende diese Methode mittlerweile schon seit sehr vielen Jahren und es macht einen Riesenspaß mit der Methode, rohe affektive Verarbeitung zu quantifizieren. Meine Meinung ist, dass man mit der Methode, besser als mit jeder Brain Imaging Methode, die meisten würden sagen Emotion, nach meinem Modell muss ich es affektive Verarbeitung nennen, zu quantifizieren. Ich habe auch ganz einfache Daten selber mitgebracht, aber bevor ich diese zeige, möchte ich noch ein bisschen Literaturhinweise machen. 2007, Larsen et al., einfach nur um zu zeigen, was die Methode kann. Im Zusammenhang mit Angst und Depression haben die Autoren quasi in einer Kontrollgruppe replizieren können, was wir eh schon wussten. Sie sehen das hier an dieser schönen Orgelpfeife. Der dunkle Balken steht hier als mittlerer Lidschlussreflex, als Antwort auf einen sehr unangenehmen Reiz. Auf der rechten Seite sehen wir den weißen Balken. Der steht für mittleren Lidschlussreflex bei sehr positiven Reizen. In der Mitte haben wir den neutralen Balken, also etwas, was wir erwarten würden und auch sehen in einer Kontrollpopulation. Wenn wir uns jetzt aber nun drei verschiedene Patientengruppen anschauen und uns auf den weißen Balken jeweils konzentrieren, dann sehen wir, dass der weiße Balken hier erhöht ist. Also deren Gehirne tief drinnen tatsächlich eigentlich positive Reize sehr negativ verarbeiten, was mit der Methode schön zu sehen ist. Die Methode ist bekannt dafür, dass sie tatsächlich auf Valenz anspricht und eigentlich mit Erregungszustand nur sehr wenig zu tun hat. Jetzt noch, ich bin bald soweit, bald bin ich fertig, aber hier eine kleine Pilotstudie, die mir sehr gut gefällt, haben wir an der Webster-Universität gemacht, ein Studentenprojekt, wirklich nur ein ganz schnelles Projekt, aber mit sehr schönen Daten. Die Testpersonen waren sogenannte Digital Natives, also 17-, 18-jährige junge Menschen. Und wir haben sie gefragt, lest ihr lieber Printmedien oder digitale Medien? Printmedien wie dieses Magazin zum Beispiel hier oder die gleiche Geschichte über Smartphone, E-Reader, Tablet oder Laptop. Es mag vielleicht verwundern, aber selbst junge Leute, wenn man sie befragt heutzutage, sagen, ich lese lieber ein Printmedium als digital. Sind also recht romantisch eingestellt, recht nostalgisch, trotz der Tatsache, dass sie sogenannte Digital Natives sind. Wenn wir uns die Antworten verbal anschauen, ich habe es eh bereits erwähnt, dann haben wir hier auf der Y-Achse Self-Reported Pleasantness aufgetragen. Das Printmedium schneidet am besten ab, gefolgt vom Tablet und dann E-Reader und Computer und weit abgeschlagen eigentlich dann das Smartphone. Das heißt, junge Leute, obwohl alle mittlerweile Smartphones haben, sagen eigentlich, wenn sie Texte lesen, dann haben sie immer noch lieber Papier in der Hand. Versteht man irgendwo, weil man hat ja selber ein Smartphone, den Text muss man immer herumschieben, es ist relativ anstrengend oder vergrößern, verkleinern, wie auch immer, es ist relativ mühsam. Schauen wir uns jetzt aber dazu die Schreckreflexmodulationsdaten an. Ja, natürlich gibt es hier einen signifikanten Haupteffekt. Die Schreckreflexantworten, ich fange an mit der stärksten Eye-Blink-Response. Die hatten wir im Falle des Tablets. Wir haben also, während die Leute durch diese Lesebedingungen durchgegangen sind, haben wir sie in regelmäßigen Abständen erschreckt mit diesem Schreckreiz und haben den Lidschlussreflex aufgezeichnet und dann quantifiziert und verrechnet. Und das ist die mittlere Eye-Blink-Response, während die jungen Menschen über das Tablet gelesen haben. Bereits an zweiter Stelle kommt das Printmedium. Entgegen der verbalen Aussagen, also der subjektiven Antworten, haben eigentlich die jungen Leute in ihren Gehirnen drinnen, tief drinnen, in der hohen affektiven Verarbeitungsebene, einen sehr negativen Eindruck bekommen. Wir machen weiter in der Liste. Es kommt E-Reader, es kommt Computer und zu Ende, am Ende hier auf der ganz rechten Seite, Smartphones. Die Balken sehen jetzt ähnlich aus wie die von den verbalen Antworten. Ich möchte Sie aber daran erinnern, dass ein kleiner Balken hier Positivität bedeutet und ein großer Balken Negativität. Das heißt, völlig entgegen, völlig konträr den subjektiven Äußerungen, dass junge Menschen eigentlich Printmedien bevorzugen, sehen wir hier tief drinnen, dass rohe affektive Verarbeitungszentren von jungen Menschen eigentlich mit dem Smartphone am besten zurechtkommen. Man kann jetzt interpretieren anfangen, was das bedeutet. Wenn man mich fragt, sage ich gerne salopp, ein Smartphone ist mittlerweile Teil unseres Körpers geworden. Und wenn wir es nicht haben, dann haben wir Phantom Limb Pain oder irgend sowas. Ist ein sehr, sehr akutes Thema geworden und ich erzähle auch immer gerne Studenten, dass sie bitte das Smartphone ein bisschen auf die Seite legen sollen und Qualitätszeit verbringen mit ihren Lieben. Auch hier haben wir natürlich wieder signifikante Effekte. Als allerletztes schauen wir auf dieses Tier. Das hat zu tun mit der soeben vorgestellten Untersuchung. Wir haben nämlich das Verhalten der Leute angeschaut. Derselben Leute, die sagen, sie würden lieber Printmedien lesen, die Präferenz geht in Richtung Printmedien. Wenn man sich das anschaut, am besten sieht man es unten bei Daily. Im Alltag, obwohl sie niemand zwingt, digital Text mehr zu lesen als Printtext. Es hält sie niemand davon ab, in ein Geschäft zu gehen, ein Magazin zu kaufen, tun sie es nicht. Das heißt, Menschen tun also nicht immer, was sie sagen. Nicht unbedingt, weil sie lügen, sondern weil sie es nicht besser wissen, weil ihr Gehirn weitgehend sprachlos ist. Und als weitere Take-Home-Message, das Gehirn weiß mehr, als es dem Bewusstsein gegenüber zugibt, weshalb man durch Befragungen alleine speziell an affektive Inhalte nicht sehr gut herankommt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und noch einmal alles Gute zum Geburtstag.